Musik begleitet uns oft ein Leben lang. Es gibt Lieder, die man mit ganz bestimmten Menschen, Situationen, Gefühlen verbindet. Auch noch Jahre später können sie einen in diesen Moment zurückversetzen. Die Geschichte der Musik reicht schon mehrere 10.000 Jahre zurück. Das zeigt uns, dass Musik schon immer eine große Rolle im menschlichen Leben gespielt hat. Aber nicht nur individuell und auf persönlicher Ebene ist Musik in ihrer Bedeutung nicht wegzudenken. Auch kollektiv nimmt sie bis heute eine herausragende Stellung ein. Musik wurde und wird gern zu feierlichen Anlässen gespielt. Denken wir an Geburtstag, Hochzeiten, Taufen. Heute wollen wir unseren Blick auf Musik und ihre Bedeutung Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts richten. Welche Rolle nahm Musik damals auch bei festlichen Messen, bei den Begegnungen von Herrschern ein? Und hatte Musik auch ein verbindendes Element zwischen verschiedenen Nationen? Unter anderem darüber werden wir heute sprechen.
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich heiße Daniel Reismann und bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Es gibt unfassbar viel Spannendes und Wissenswertes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz nahebringen. Ihnen zeigen, welche Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU bearbeiten. Ich bin selbst bei den allermeisten Themen ein Laie, aber die Uni ist ein Ort, an dem man zu vielen Themen und Bereichen ExpertInnen finden kann. In jeder Folge lade ich mir eine WissenschaftlerIn ein, um über ihre, seine Arbeit zu sprechen. So auch in dieser Folge.
Früher hätte ich nicht gedacht, eigentlich wie oft die Sänger der französischen Hofkapelle dabei waren im Kriegskontext. Fast in jedem Fall, nicht an jeder Schlacht unbedingt, aber durch die Zeit in meiner Forschungszeit von 1494 bis 1515, es gibt immer Anekdote, sie waren immer da. Und dann ist es mir aufgefallen, also warum haben wir es nicht tiefer oder systematischer geforscht, das so wichtig im Leben eines Sängers war.
Sagt mein heutiger Gast Diana Pellerano.
Ich bin zurzeit Doktorandin hier an der JGU im Graduiertenkolleg 2304 Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Bevor war ich in den USA. Ich habe meinen Bachelorabschluss in Klavier gemacht und dazu habe ich zwei Masterabschlüsse gemacht in Musikwissenschaft und Musikbibliothekswesen. Aber ich interessiere mich vor allem für die Wissenschaft und die Geschichte.
Musikbibliothekswesen? Hatte ich vorher noch nie gehört.
Das kann man nicht überall machen. Musikbibliothekswesen bedeutet, ich bin ausgebildete Bibliothekarin und zwar, sodass ich in einer Musikbibliothek arbeiten kann. Und ich habe auch in einer Musikbibliothek an Indiana University gearbeitet. Das ist auch meine Leidenschaft, nicht nur Wissenschaft.
Aber wie unterscheidet sich eine Musikbibliothek? Natürlich, dass da halt Musik quasi ja dann ausgeliehen werden kann. Aber wie unterscheidet sich das Arbeiten von einer, sagen wir mal, Buchbibliothek?
Ja, so eine Bibliothekarin muss auch eine hervorragende Kompetenz in Forschung haben. Darum habe ich meine zwei Masterabschlüsse machen. Aber im Alltag, es handelt sich um Helfen. Ich helfere Studentinnen und Forscherinnen mit ihrer Forschung und das bedeutet, dass ich mich in viele Themen gut auskennen muss.
Das Graduiertenkolleg 2304. Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption. Das Kolleg wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG gefördert. Aktuell schon in der zweiten Förderperiode. Die erste lief von Oktober 2018 bis März 2023. Das Graduiertenkolleg befasst sich in seiner Forschung mit dem Zeitraum von der römischen Kaiserzeit bis in die frühe Neuzeit. Um diese Zeit umfassend und ganzheitlich zu erfassen, greifen die WissenschaftlerInnen auf eine Vielzahl verschiedener Quellen und Materialien zurück. Diese reichen von schriftlichen Quellen über Bildquellen und archäologische Objekte bis hin zur Musik. Die unterschiedlichen Medien sollen in der Forschung miteinander in Beziehung gebracht werden. Das Graduiertenkolleg unterstützt WissenschaftlerInnen sehr stark darin, sich zu vernetzen und in den Austausch zu kommen. Davon profitiert diese umfassende und komplexe Forschung enorm. Mainz ist als Standort für dieses Graduiertenkolleg aus mehreren Gründen ideal. Zum einen gibt es an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ein breites Fächerangebot und zum anderen ist das Graduiertenkolleg in das Leibniz-Zentrum für Archäologie, Leitza, das frühere römisch-germanische Zentralmuseum, eingebunden.
Frau Pellerano, Sie haben eben schon gesagt, was Sie studiert haben, was Sie für Abschlüsse gemacht haben. Sie haben Klavier studiert, also haben wahrscheinlich auch mal sehr aktiv gespielt. Ja. Aber haben sich ja dann eher so auch der Musikwissenschaft, Musikgeschichte auch gewidmet. Das heißt, Sie sitzen wahrscheinlich jetzt eher mehr am Schreibtisch als an den Tasten, oder?
Genau. Ich habe früher viel Klavier gespielt. Das war eher Begleitung. Ich habe für viele Kirchen und Musicals gespielt. Aber eigentlich, was in meinem Lebenslauf nicht zu sehen ist, ist, dass Musikwissenschaft mein erster Traum war und meine erste Leidenschaft. In den USA, vor allem in meinem Universitätssystem, dürfte man nicht Musikwissenschaft als Bachelor-Abschluss machen. So, ich musste Klavier spielen, aber ich denke, das war auch eine gute Übung, weil jetzt habe ich sowohl wissenschaftliche Kompetenz als auch Übung mit dem Klavier und mit Singen und das war auch eine sehr gute Erfahrung.
Mhm. Aber wenn Sie früher so intensiv gespielt haben, fehlt Ihnen das Klavierspielen oder spielen Sie jetzt immer noch regelmäßig?
Nicht so regelmäßig. Es fehlt mich ein bisschen. Aber eigentlich, also ich habe keine Zeit dafür momentan, aber gern würde ich wieder in einem Chor singen.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, mit welchem Zeitraum Sie sich beschäftigen in Ihrer Forschung. Man kann ja so sagen, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts ist die Zeit, mit der Sie sich beschäftigen. Was fasziniert Sie an dieser ja doch schon relativ weit zurückliegenden Zeit so sehr?
Ich liebe einfach die Musik. Ich kann jedem Menschen empfehlen, also höre Renaissance-Musik. Das war auch eine Zeit hervorragender polyphonischer Musik. Es wurden damals mehrere polyphonische Kapellen in mehrere Höfen aufgebaut. Und das war auch ein Zeichen von kultureller Kompetenz und Konkurrenz. Es bedeutete, das kann ich auch. Die Sänger waren damals ziemlich gut bezahlt sozusagen durch das Pfründesystem und das war auch eine sehr beliebte Stelle zu bekommen, ein Sänger in einer Hofkapelle zu sein. Aber auch die vor kurzem erfundene Musikdruck hat auch eine breiteres Konsum von dieser Musik ermöglicht. So, es gab viel Musik, viel Konkurrenz und das war zugänglicher als vorher.
Das 15. und 16. Jahrhundert, die Renaissance. Es war eine beeindruckende und faszinierende Zeit. In vielen Bereichen, Kunst, Kultur und Wirtschaft, wurde einiges erfolgreich vorangebracht. Bauwerke, Kunstwerke und Gemälde, vieles, was noch heute von großer kultureller und historischer Bedeutung ist, entstand in dieser Zeit. Auch der Verstand und die Sinne wurden geschärft. Die Menschen begannen, ihre Umwelt und ihr Leben anders und kritischer wahrzunehmen. Diese Zeit hat auch eine sehr enge Verbindung zu Mainz. 1468 erfand Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck in Mainz. Ausgangsort dieser Zeit, der Renaissance, war Florenz in Italien. Die Kunst und die Wirtschaft blühten. Damals waren Clans wie die Medici enorm einflussreich und hatten die Geschicke der Region und zum Teil auch des ganzen Landes in ihren Händen.
Aber wie kommen Sie generell zu dieser Renaissance-Musik? Also kam das irgendwie durch die Familie oder sind Sie da durchs Studium darauf aufmerksam geworden? Wie kamen Sie dazu?
Nein, das habe ich durch mein Studium entdeckt. Vor allem, dass es die Zeit von mehrere wichtige Komponisten aus der Renaissance, zum Beispiel Josquin des Prez oder Jean Mouton, die waren alle dabei damals. Und ich wollte wissen, also vielleicht darf ich nicht Josquin des Prez forschen, das haben schon viele Menschen gemacht, aber vielleicht kann ich seine Umgebung forschen und das wäre für mich ganz toll.
Josquin des Prez war einer der bedeutendsten Komponisten der Frührenaissance. Geboren wurde er ca. 1450 und starb 1521 in Frankreich. Ab 1489 war er für einige Jahre Mitglied in der päpstlichen Kapelle in Rom. Auch der damalige Herzog von Mailand, der König von Frankreich und der Herzog von Ferrara gehörten zu seinen vielen Mäzenen. Als berühmtester Komponist in Europa zur damaligen Zeit war seine Musik sehr beliebt und wurde durch zahlreiche Musikdrucke auch gut überliefert. Der Komponist Jean Mouton wurde Mitte des 15. Jahrhunderts geboren und starb 1522. Vermutlich 1502 zog er die Aufmerksamkeit des französischen König Ludwigs XII. Auf sich und verließ seine Stelle in Grenoble. 1509 wurde seine Anwesenheit in der Kapelle der Königin Anne von Bretagne bestätigt. Nach dem Tod von König Ludwig XII. 1515 war er Mitglied in der Hofkapelle des nächsten französischen Königs, Franz I. Durch seine Arbeit in mehreren höfischen Kapellen entstanden von ihm viele mehrstimmige Messen, Motetten und Lieder, die sowohl in Frankreich als auch in Italien überliefert wurden.
Und wenn Sie auf die Musik in dieser Zeit schauen, gucken Sie sich dann besondere Musik an, die zu besonderen Anlässen gespielt wurde oder auch, ich sag mal, Alltagsmusik, die auch vielleicht die Bevölkerung gehört oder gemacht hat?
Ja, das soll auf jeden Fall erklärt werden. Ich forsche ja vor allem in meiner Dissertation Musik, die für besondere Anlässe komponiert wurde oder Rituale von besonderen Anlässen wie Sieg oder Krieg. Das ist sehr wichtig zu betonen, weil was erhalten wurde, ist sehr, sehr speziell. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Renaissance so geklungen hat. Ja.
Sie befassen sich, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, mit feierlichen Messen und eben halt der Musik zu feierlichen Messen. Was zeichnete denn diese Veranstaltung überhaupt aus? Also was hat die zu sowas Besonderem gemacht? Vielleicht wer war da zu Gast? Warum wurden diese Messen abgehalten?
Das ist nicht leicht zu antworten, weil ich muss betonen, dass es eine vor außen gemachte Bezeichnung, diese Bezeichnung feierliche Messe. Im Prinzip bedeutet es nur Hochamt. Aber wie wir es mit Krieg verbunden ist mit Kontext, zum Beispiel Messen, die nach einem feierlichen Einzug gesungen wurden, das bezeichnen wir als feierliche Messe im Kriegskontext. Und wir wissen, dass es etwas Besonderes war, weil es so nah an diese Einzüge war. Aber auch die Menschen, die dabei waren, mehrere Kardinälen oder vielleicht andere Königinnen und Prinzen waren dabei. Und also durch dieses Kontext können wir wissen dann, okay, das war etwas Besonderes. Das war nicht nur ein Messe vom Alltag.
Und welche Rolle hat da die Musik gespielt? Also hat die Musik solche Messen wirklich auch zu etwas Besonderem gemacht?
Ja, so die erste Aufgabe eines Sängers in einer Kapelle, es war die Messe zu singen, einfach die Liturgie zu vermitteln, das war die erste Aufgabe. Aber wie ich schon gesagt habe, das war ein Zeichen von kultureller Kompetenz. Jetzt der König, der Sieger kann sagen, ich bin kompetent, das kann ich auch. Und das ermöglicht auch die Teilnahme in diesem Ereignis durch die Sinnen. So, es bedeutet, vielleicht ist die Idee von einer Eroberung abstrakt, aber jetzt können wir es zusammen durch die Sinnen erfahren und dann kann man es langsam einspeichern. Und das ist meiner Meinung nach die Funktion der Sinnen in Ritualkontext.
Wenn jetzt zwei Herrscher aufeinander getroffen sind, Sie haben es schon gesagt, dass da oft eben auch Kapellen, Chöre mit dabei waren, war das dann wirklich nur, um zu zeigen, wir können das auch? Also vielleicht wir haben genauso einen großen Chor wie ihr oder vielleicht sogar einen größeren Chor. War das auch dann so ein Kräftespiel, was da stattgefunden hat?
Ja, auf jeden Fall, teilweise. Aber wir wissen, dass es sehr wichtig war, also sehr gleiche Gefolge zu haben. Sonst also kam es zu Beleidigung und Peinlichkeit, wenn jemand also mehr verziert als der andere war. Aber so wie die Sänger die Messer verteilt haben, da sehe ich auch, es hat die Gesten zwischen den zwei Königen gespiegelt, können wir sagen. Vielleicht hat ein Chor den Introitus gesungen und danach der andere das Kyrie und danach der andere das Gloria. Und indem, dass sie die Messer so gut verteilt haben, war es meiner Meinung nach auch ein Zeichen von Kooperation und Zusammenarbeit.
Und haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass solche Chöre, solche Kapellen sowohl bei Sieg, aber auch im Krieg eine wichtige Rolle gespielt haben? Wobei und wie bei genau? Also wo hat da Musik auch eben im Krieg eine Rolle gespielt?
Eigentlich ist es nicht so einfach zu wissen. Wir haben nur eine Anekdote über Musik auf der Schlachtfeld, polyphonische Musik auf der Schlachtfeld. Es gab schon Signalmusik. Und ich habe herausgefunden, es ist tatsächlich falsch. Das ist eine interessante Anekdote. Ich habe entdeckt, dass es aus den 18. Jahrhunderts kommt. Ja. Eigentlich die Geschichte ist, dass nach der Schlacht von Agnadello im Mai von 1509 der König und die Sänger der französischen Kapelle haben auf der Schlachtfeld von Agnadello ein Tedeum gesungen. Allerdings habe ich keine zeitgenössische Quelle dafür gefunden. Und das war eigentlich die einzige Quelle, die über Schlacht und Gewalt geredet hat. Wir müssen davon ausgehen, dass sie dabei waren, die Sänger, aber wir haben keine Spuren von denen auf der Schlachtfeld.
Die Schlacht von Agnadello fand am 14. Mai 1509 im Norden Italiens statt. Es standen sich Venedig und Frankreich, das Mitglied der Liga von Cambrai war, gegenüber. Die Liga, zu der Frankreich, Rom, das Heilige Römische Reich und Spanien gehörten, wollten den Einfluss des mächtigen Venedigs in der Region eingrenzen. Venedig hingegen wollte mit der Schlacht das militärische Vorrücken des französischen Königs Ludwig XII. Aufhalten. Am Ende dieses blutigen Kampfes mussten die Venezianer sich zurückziehen und verloren kurz danach die Stadt Brescia.
Haben Sie eben so die Quellenlage angesprochen. Ich habe eben schon gesagt, dass es relativ weit schon zurückliegt, ja. Zumindest von heute aus gesehen. Wie ist es denn da so mit Quellenzugängen? Auf was beziehen Sie sich denn meistens?
Ja, die Quellenlage ist ja gering. Aber etwas, was ich erklären will, ist, es gibt ja Quellen. In der Musikwissenschaft, wir interessieren uns natürlich für Musik. Aber die kriegsbezogene musikalische Quelle, sie sind sehr wenig. Es gibt nur ein paar so Festmotetten, die Krieg wirklich beschreiben. Ich kann die Motette Exalta Regina Galie nennen, also Regina Galie, Königin von Frankreich. Es redet über die Schlacht von Marignano in diesem Lied. Allerdings gibt es nicht mehr eigentlich. Was ich forsche, ist meistens Beschreibungen von Ritualen, so diese Messen und Prozessionen, die im Kriegskontext durchgeführt wurden. Ich lese viele Chroniken, aber auch sehr wichtig in meiner Forschung sind Briefe, weil das ist auch, also die sind Zeugen und sie sind Direkter. Und die Chroniken, sie hatten ein Ziel. Sie wollten den König beschreiben und verzieren und so weiter. So meistens Chroniken und Briefe.
Vorhin sagten Sie, wenn zwei Herrscher aufeinander getroffen sind und Chöre dabei waren, dass sie sich dann so eine Messe aufgeteilt haben. Ja. Kam das auch mal vor, dass Sie gesagt haben, wir singen das zusammen, dass zwei Chöre gemeinsam gesungen haben?
Ja, es kann sein. Genau in meiner Forschungszeit habe ich keine Beispiele dafür. Mhm. Aber ich weiß, dass in andere Anlässe, das hätten sie auch machen können. Vielleicht nach der Messe hätten sie gemeinsame Motetten zusammen singen können. Mhm. Oder es wurde oft Tedeums gesungen an einer feierlichen Messe. Das war so eine Art von Anerkennung. Also das haben wir gemacht, die Messe ist vorbei. Mhm. So, vielleicht hätten sie Motetten oder Gesänge gemacht.
Mhm. Und wenn man auf diese Lieder schaut, die dann dort gemeinsam auch musiziert wurden, wurden die extra für die Anlässe geschrieben oder gab es dann auch, ich sag mal, Klassiker, die bei solchen Begegnungen immer wieder gespielt wurden?
Ja, entweder oder. Also zum Beispiel von der Motette Exalta Regina Gallia. Ja, das würde vielleicht für einen besonderen Anlass geschrieben. Allerdings, was ich forsche, sind ziemlich normale Rituale, so wie Pfingsten oder Fronleichnam. Und meine These ist auch, Kriegsmusik war nicht immer Kriegsmusik. Vielleicht Kriegsmusik, es war sowohl diese besondere Motette als auch Motetten oder Messen, die für Pfingsten komponiert wurden. Mhm. Und so müssen wir sowohl die Kriegsritualen als auch die Kriegsmusik verstehen.
Mhm. Im Rahmen der Vorbereitung habe ich auch immer wieder gelesen, dass Sängerinnen und Sänger, dass Chöre auch Stellvertreter waren, Stellvertreterinnen waren für ihre Herrscher, für ihre Herren. Wie ist das zu verstehen?
Als Stellvertreter meine ich so, dass sie die Gesten der Königin gespiegelt hätten können. Zum Beispiel, wenn zwei Königin die Messe zugehört haben, vielleicht hätten sie also beide das Evangelium geküsst. Mhm. Und das war so auch eine Verteilung der Gesten in der Messe. Und das haben auch die Sänger gemacht durch die Verteilung der Messteile.
Mhm. Wie haben sich denn Lieder, das, was gesungen wurde, unterschieden, vielleicht auch von der Stimmung, auch vielleicht von der Größe des Chores, wenn es ein Sieg war oder eine Niederlage? Gab es da Unterscheidungen?
Ja, ich kann sagen, dass ich keine Musik oder Rituale für Niederlagen gefunden habe. Ja, natürlich gab es. Aber genau, was damals komponiert wurde oder dafür komponiert wurde, weiß ich nicht. Ich kann auch davon ausgehen, dass sie nicht eigentlich gefeiert wurden. Es gab mehr Sieg als Niederlage, aber das ist auch wichtig zu erinnern, dass es war nicht nur Sieg. Was wir sehen und was wir wissen, war nur ein Teil der Wahrheit.
Jetzt haben wir schon gesagt, wann diese Musik halt gespielt wurde, also vor allem bei feierlichen Anlässen, will ich mal sagen. War das trotzdem auch Musik, zu der die normale Bevölkerung irgendeinen Zugang hatte oder blieb das wirklich in diesen sehr auserwählten Kreisen?
Ja, ich denke, diese Musik war eher ein bisschen Elitist. Das war Musik, die der König zugehört hat. Und das war sehr exklusiv auch. Vielleicht hätten sie irgendwann in einer Prozession singen können, aber ich habe dafür keine besonderen Beispiele noch gefunden. So ist es auch sehr wichtig zu erinnern, dass das war auch Hofmusik und Königsmusik, was ich hier genau forsche.
Mhm. Und wenn Sie sich auch vielleicht die Lieder verschiedener Könige angeschaut haben, hat man da immer so eine persönliche Note auch gesehen, die vielleicht ein Herrscher mit in diese Musik hineinhaben wollte? Oder war das eigentlich, gab es da nicht so eine Unterscheidung?
Aha, es ist sehr plausibel, dass vielleicht ein Komponist etwas über einen Herrscher in einer Motette geschrieben hat. Zum Beispiel Exalta Regina Gallia nennt den König Franziskus. Franziskus. Das steht in der Motette so, ja, vielleicht hätten sie es ein bisschen also persönlicher machen können. Aber eigentlich, die Musik damals, vor allem polyphonische Hofmusik, war sehr international. Das war etwas sehr spannend von dieser Zeit, war Sänger hätten in mehrere Kapellen, in mehrere Höfe, in mehrere Länder singen können. Und das war auch spannend.
Wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt viel geforscht, forschen immer noch dazu, hat sich denn jetzt durch Ihre Arbeit, durch Ihre Forschung zu dieser Zeit Ihr Blick auf diese Zeit irgendwie verändert? Verstehen Sie vielleicht die Menschen jetzt besser, die Zeit jetzt besser? Haben Sie einen anderen Zugang bekommen durch die Musik?
Ja, auf jeden Fall. Also nachdem ich mich ein ganzes Jahr lang mit Rituale befasst habe, ich bin überzeugt, Musik ohne Leben macht keinen Sinn. Mhm. Wir forschen gern die Musiknoten, die überlieferte Musik. Aber jetzt, dass ich so viel über Rituale, eigentlich ohne überlieferte Musik lese, habe ich bemerkt, wie wichtig Leben, Kriegskulturen und Rituale sind im Musikkontext. Und das werde ich mit mir behalten.
Mhm. Ein schönes Schlusswort. Auch schön, dass Sie quasi durch Ihre eigene Forschung nochmal so ein bisschen Ihren Blick auch darauf verändern konnten. Dann danke, dass Sie heute da waren und uns diesen Einblick gegeben haben.
Ja, und danke.
Musik eröffnet uns Zugänge zu Momenten und Erlebnissen, die wir sonst so nicht hätten. Man stelle sich nur mal einen Kinofilm ohne Musik vor. Oft wäre weder Spannung noch Gefahr oder Freude spürbar. Musik wirkt enorm emotional. Heute haben wir uns angeschaut, welche Rolle Musik in der Renaissance gespielt hat. Musik war in der damaligen Zeit zwischen Herrschern auch ein Statussymbol, welches bei besonderen Begegnungen auf keinen Fall fehlen durfte. Man hat sich durch seine Kapellen und Chöre auch miteinander verglichen. Durch entsprechende Musik wurden auch militärische oder politische Erfolge zu gesellschaftlichen Höhepunkten, die ausgiebig zelebriert wurden. Schon damals war Musik also aus dem Alltag und vor allem bei feierlichen Anlässen nicht wegzudenken. Ich hoffe, auch für Sie war viel Spannendes, Neues und Wissenswertes dabei. Wenn Sie noch mehr Interessantes aus anderen wissenschaftlichen Bereichen erkunden wollen, dann kann ich Ihnen alle bisher erschienenen Folgen der Mainz auf Mainz Podcast-Reihe empfehlen. Bis bald. Tschüss.